Merle, Kimia und die Boten Gottes, Kapitel 7. Jesus Christus, Gottes Sohn. Es schneit, ruft Buddy, als sie mit Kimia und den Eltern aus dem Geschäft auf die Straße tritt. Dicke Schneeflocken segeln wie Daunenfedern vom dunkler werdenden Himmel. Buddy streckt die Zunge aus dem Mund und versucht, die Flocken aufzufangen. Seine Mutter stupst ihn liebevoll an und raunt. Buddy, lass die Zunge im Mund. Aber ich will Schnee essen, protestiert Buddy, schließt den Mund aber wieder. Sie spazieren die Straße hinunter zum Weihnachtsmarkt, wo sie Bratwurst essen wollen. Die Straßen sind weihnachtlich mit Lichtsternen und Lichterketten geschmückt. Die Geschäfte blitzen und blinken von Lichtern, Lametta und Christbaumkugeln. In 2 Wochen ist Heiligabend und die Menschen auf den Straßen sind auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken. In Kimias und Buddys Familie gibt es keinen Weihnachtsgeschenke-Einkaufsstress, denn als Bahai-Familie feiern sie das Fest zu Hause nicht. Kimia weiß aber, dass Merles Opa Hermann und Oma Gerda Christen sind und Merle und ihre Familie am Heiligabend oft zu ihnen fahren. Dann bekommen Merle und Alexandra Weihnachtsgeschenke von den Großeltern und sie bringen ihnen auch immer etwas mit. Außerdem gibt es für Merle, Kimia, Buddy und Alexandra zu Ayamiha Geschenke. Manchmal ist es Kimia ein bisschen komisch zumute, wenn seine Mitschüler nach den Weihnachtsferien erzählen, was sie alles geschenkt bekommen haben und er kann nicht mitreden. Aber seine Eltern haben ihm erklärt, dass sie als Bahai ja ihre eigenen Feiertage haben, die sie feiern. Außerdem kommt es an Weihnachten ja nicht darauf an, wie viele Geschenke man bekommt, sondern es geht vielmehr darum, an die Geburt Jesu zu denken und sich zu freuen, dass Gott ihn zu den Menschen geschickt hat, oder? Da hatten sie wohl recht und mit der Zeit gewöhnte sich Kimia daran und freute sich nun umso mehr auf Nowruz am Tag des Frühlingsanfangs. Am Samstag vor Heiligabend hat Kimia sich wieder mit Merle verabredet. Sie wollen zusammen Kekse backen. Die Ferien haben begonnen und die Kinder sind fröhlich und voller Tatendrang. Merles Mutter hat schon alle Zutaten besorgt. Merles Großeltern Hermann und Gerda sind in diesem Jahr über Weihnachten bei Merles Familie zu Gast. Und ihre Oma setzt sich zu ihnen in die Küche. Ich liebe es, euch zuzuschauen, wie eifrig ihr seid. Ich hoffe, ich darf auch mal vom Teig kosten, sagt Oma Gerda mit einem Lächeln auf den faltigen Lippen. Aber klar doch, Omilein, ruft Merle und herzt ihre Oma. Ich könnte euch doch, während ihr die leckeren Plätzchen backt, die Geschichte von Christus erzählen. Was meint ihr? Schließlich feiert die Christenheit in wenigen Tagen seinen Geburtstag. Ja, Oma, das kannst du gerne erzählen, freut sich Merle. Als Christus geboren wurde, haben doch die Römer geherrscht, oder? Fragt Kimia. Richtig, Kimia. Das Römische Reich gab es damals schon über 700 Jahre. Und es hatte sich im Laufe der Jahrhunderte eine große Zivilisation entwickelt. Die Reichen hatten fließend Wasser in ihren Häusern, beheizte Fußböden und öffentliche Bäder mit warmem Wasser. Die Häuser der Wohlhabenden waren mit kunstvollen Mosaiken geschmückt. Im Laufe der Jahrhunderte hatten die Römer immer mehr Gebiete erobert und ihr Herrschaftsgebiet über halb Europa und die Länder am Mittelmeer ausgedehnt. Gut 60 Jahre vor der Geburt Jesu eroberten sie Palästina, das Gebiet, das heute Israel heißt. Nun lebt die Bevölkerung unter römischer Herrschaft und musste sich an die römischen Gesetze halten. Wisst ihr denn, wer damals hauptsächlich im Heiligen Land lebte? Kimia und Merle, die gerade die Zutaten für die Plätzchen abzuwiegen begonnen haben, halten inne und überlegen. Erinnerst du dich an Moses, Merle? Fragt Kimia und Merle nickt. Moses hat doch das Volk Gottes ins gelobte Land geführt, nach Israel. Dann waren das die Juden. Stimmt. Und Moses hat ihnen versprochen, dass Gott ihnen irgendwann einen weiteren Boten schicken wird. Das muss dann Christus gewesen sein, folgert Merle. Stimmt, bestätigt ihre Oma. Bevor Christus aber erschien, gab es viele jüdische Propheten, die die Juden immer wieder an die Gesetze Mose und seinen Bund mit ihm erinnerten. Vielleicht habt ihr schon von ihnen gehört. Merle und Kimia gucken sich fragend an, dann schütteln sie ihre Köpfe. Jesaja zum Beispiel machte viele Voraussagen über das Erscheinen des Messias für das Ende der Zeit und den Tag Gottes. Hiob, den Gott schweren Prüfungen unterwarf und so zu einem Beispiel für Standhaftigkeit und Geduld machte. Doch, die Geschichte von Hiob haben wir in Rallye schon mal besprochen, unterbricht Merle ihre Oma. Und außerdem, da ist schon wieder der Begriff Tag Gottes. Siehst du, und es gab Daniel, der sehr mutig war und im Persischen Reich lebte. Da rufen Merle und Kimia gleichzeitig Ha! Und lachen. Vom Persischen Reich hat uns mein Papa erzählt, als wir nach den Herbstferien bei uns waren. Der König war ein Anhänger der Religion von Zarathustra. Und bald gehen wir in eine Ausstellung und gucken uns das Persische Reich an. Oma Gerda staunt nicht schlecht, was Kimia alles weiß. Alle Achtung, Kimia, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Kimia grinst stolz. Inzwischen hat Kerstin die restlichen Zutaten abgewogen. Wolltet ihr nicht Plätzchen backen? Erkundigt sie sich wie beiläufig bei den Kindern. Oh ja, klar, stimmen beide lautstark zu und wenden sich dem Mischen des Teiges zu. Dann fange ich jetzt am besten mal an zu erzählen, meint Oma Gerda. Damals, in den Jahren und Jahrhunderten bevor Christus erschien, war das jüdische Volk in viele verschiedene Gruppierungen ihres Glaubens zerfallen. Da waren die Pharisäer, die Sadduzäer, die Zeloten, die Essener und einige andere mehr. Die Anhänger dieser Gruppen hatten unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ihr Glaube zu verstehen und zu leben sei, und sie bekämpften einander. Das Volk war unglücklich. Zwar hatten sie ihre eigenen Könige, aber die mussten den Römern gehorchen und gleichzeitig tyrannisierten sie ihr eigenes Volk. Der lebensspendende Geist des Glauben Mose war völlig erloschen. Viele sehnten sich nach dem Messias, dem König und Erlöser, der auf dem Thron Davids sitzend das jüdische Volk befreien, vereinen und wieder zu einer großen Nation machen würde. Es herrschte Unfriede in Judäa. Daher war es an der Zeit, dass Gott ihnen seinen Sohn schickte. Die Mutter Jesu, Maria, war mit Josef verlobt. Eines Tages hatte Maria eine Vision. Der Erzengel Gabriel erschien ihr, von Gott geschickt. Er verkündete ihr, dass sie einen Sohn bekommen werde, den sie Christus nennen solle, und dass er auf dem Thron Davids sitzen würde. »Wie soll das geschehen?« fragte Maria, denn sie war ja noch nicht mit Josef verheiratet und eine tugendhafte Frau. Da sprach der Engel, »Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind heilig genannt und Sohn Gottes genannt werden.« Maria unterwarf sich Gottes Willen und antwortete, »Ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du es gesagt hast.« So wurde Maria schwanger vom Heiligen Geist und lobte und pries Gott für die Gnade, die er ihr erwiesen hatte. Merle und Kimia sehen sich an. So viel wissen sie schon, dass es zum Kinderkriegen einer Frau und eines Mannes bedarf. Daher hakt Kimia nach. Wie soll das denn gehen? Oma Gerda sieht Kimia prüfend an. Tja, ihr wisst doch, dass Gott der Schöpfer aller Dinge ist und auch die Naturgesetze gemacht hat. Er hat daher natürlich die Macht, diese Gesetze auch außer Kraft zu setzen, wenn er das für richtig hält, erklärt Oma Gerda. Merle kratzt sich mit ihren teigigen Fingern nachdenklich an der Nase. Stimmt, das hat Oma Antonia, glaube ich, auch so gesagt, als sie von Moses erzählt hat, meint sie. So, nun war Maria also schwanger. Josef verhielt sich großartig, hielt zu ihr und heiratete sie, wie er es vorgehabt hatte. denn auch ihm war im Traum der Engel erschienen und hatte ihm verkündet, dass Maria vom Heiligen Geist schwanger werden würde. Dieses Kind, das er Christus nennen solle, werde das Volk von seinen Sünden erlösen. In dieser Zeit kam nun ein Befehl des Kaisers Augustus in Rom, der Hauptstadt des Reiches. Er verlangte, dass alle Untertanen sich wegen einer Steuerschätzung in ihre Geburtsstadt begeben sollten, um sich dort eintragen zu lassen. Die Bevölkerung der besetzten Länder musste Abgaben in Form von Geld, Arbeitskraft oder Naturalien an die Römer zahlen. Und die Römer wollten herausfinden, was genau sie von jedem bekommen konnten. Josef stammte aus Bethlehem und so machten sich Maria und Josef auf den Weg dorthin. Als sie in Bethlehem ankamen, setzten bei Maria die Wehen ein. Sie mussten nach einem Platz suchen, wo Maria ihr Kind zur Welt bringen konnte. Entgegen der gängigen Meinung sagt uns die Bibel nicht, wo sie das Kind zur Welt brachte. Es wird nur erzählt, dass sie es nach der Geburt in eine Krippe bettete, da in der Herberge kein Platz war. Ich habe im Koran gelesen, dass Maria Christus unter einer Palme zur Welt brachte, wirft Kerstin ein. Ach ja, das wusste ich nicht. Aber möglich ist es natürlich, meint Oma Gerda und fährt fort zu erzählen, während Merla gerade ein großes Stück Mürbteig nascht. Sie hatten also Zuflucht im Stall einer Herberge gefunden. Am Himmel war schon seit geraumer Zeit ein Stern erschienen, der einigen Weisen aus dem Osten als Zeichen für ein besonderes Ereignis galt. Sie hatten den Himmel beobachtet und weitere Zeichen gedeutet und waren überzeugt, dass eine sehr bedeutsame und wichtige Persönlichkeit geboren worden sein müsse. Ein König oder Weiser, der die Welt verändern werde. Daher machten sie sich auf den Weg, um diesen neuen König zu suchen. Der Stern führte sie nach Judäa, der Provinz, in der Bethlehem lag. Kimia, dein Papa hat mir nach den Herbstferien, als wir bei euch Suppe gegessen haben, doch erzählt, dass man heute davon ausgeht, dass diese Weisen aus dem Morgenland zarathustrische Priester waren, die die Prophezeiungen Zarathustras über den kommenden Erlöser studiert hatten. Der Stern am Himmel war wohl eines der Zeichen, das sie überzeugte, dass die Zeit gekommen sei, fällt Kerstin da ein. Merle und Kimia sehen sich mit großen Augen an, wie doch alles irgendwie miteinander verbunden ist. Oma Gerda ist erstaunt, wie intensiv sich ihre Familie mit diesem Thema beschäftigt. Tatsächlich, ich weiß nur, dass sie aus dem Morgenland, also dem Orient, kamen. Sie hatten Gaben für das heilige Kind mitgebracht, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Auch einige Hirten auf einem Feld in der Nähe des Stalles erhielten himmlischen Besuch. Ein Engel erschien ihnen und verkündete ihnen die Geburt Jesu. Nach anfänglichen Schrecken machten sie sich ebenfalls auf die Suche und fanden den Weg zu der jungen Familie im Stall. Sie beteten an der Krippe, genauso wie die Weisen, und verherrlichten das Kind. Bedauerlicherweise hatte auch der von den Römern eingesetzte jüdische König Herodes von der Geburt eines neuen Fürsten gehört und er bekam Angst, dass dieser ihm die Macht rauben könnte. Merle und Kimia sehen sich bedeutungsvoll an. Beide wissen, was der andere jetzt denkt. So ersann Herodes einen gemeinen Plan. Er gab den Befehl, alle Jungen bis zum 2. Lebensjahr zu töten, aus Furcht vor dem vermeintlichen neugeborenen weltlichen König. Gott jedoch beschützte die Seinen, und so begab sich die heilige Familie durch seine Führung bald nach der Geburt Jesu auf einen sicheren Weg nach Ägypten. Nach dem Tod des Herodes kehrten Maria, Josef und Christus aus Ägypten zurück und ließen sich in Nazareth nieder. Josef war Zimmermann und ging dort seinem Beruf nach. Wie damals üblich, wird Christus dieses Handwerk wohl ebenfalls von seinem Vater gelernt haben. Allerdings zeigte Christus schon als Kind Anzeichen ungewöhnlicher geistiger Reife. Denn die Bibel erzählt uns, dass er, als er erst etwa 12 Jahre alt war, im Tempel in Jerusalem intensive Gespräche mit den Gelehrten dort führte. Christus war mit seinen Eltern zur Feier des höchsten jüdischen Feiertags, dem Pessachfest, nach Jerusalem gereist und als sie wieder heimkehren wollten, war er plötzlich verschwunden. Nachdem Maria und Josef ihren Sohn 3 Tage lang gesucht hatten, fanden sie ihn im Tempel von Jerusalem, ins Gespräch mit den Gelehrten vertieft. Die Gelehrten rühmten sein Verständnis und sein Wissen in religiösen Fragen. Zu dieser Zeit war in Palästina ein Mann namens Johannes unterwegs, der die Menschen dazu aufrief, ihre Sünden zu büßen und ihr Leben von allem zu reinigen, was sie von Gott fernhielt. Wie schon gesagt, sehnten sich die Juden nach dem Erlöser, der ihnen wieder Größe verleihe, den Geist des Glaubens und die Kraft der alten Religion erneuere und das jüdische Volk vereinige. Johannes gehörte auch zu ihnen und war von Gott ausersehen, die Ankunft Jesu vorzubereiten. Er rief die Juden zur Taufe im Fluss Jordan auf. Sie sollten sich durch das Eintauchen in das Wasser des heiligen Flusses von ihren Sünden reinigen, ihr Herz frei machen von schlechten Gedanken und materiellem Streben und sich so auf das Kommen des Erlösers vorbereiten. Die Taufe war ein Symbol für die Reinigung der Seele. Eines Tages kam Christus zu ihm. Er war mittlerweile ein Mann von fast 30 Jahren und bedurfte der Taufe natürlich nicht, denn schließlich war er der Sohn Gottes. Sein Leben war bestimmt von Loslösung und Reinheit des Herzens. Er ließ sich aber dennoch taufen, um den Menschen ein Beispiel zu geben. Während der Taufe kam der Geist Gottes in Gestalt einer Taube auf ihn herab. Das bedeutet, denke ich, dass ihm sein göttlicher Auftrag, den Menschen zu Gott zu führen, bewusst wurde. Johannes, den man nun auch den Täufer nannte, erkannte ihn als den verheißenen Offenbarer Gottes und folgte ihm nach. Christus war zunächst überwältigt von der Größe der vor ihm liegenden Aufgabe. Aus diesem Grund hatte er das Bedürfnis, sich vorzubereiten. Dazu zog er sich 40 Nächte und Tage in die Wüste zurück, um dort zu beten und zu meditieren. Er hielt Zwiesprache mit Gott und ließ alle weltlichen Wünsche hinter sich. In der Bibel wird das bildlich als die Versuchungen Jesu durch den Teufel dargestellt. Als Christus nach 40 Tagen bereit fühlte, machte er sich auf den Weg, Gottes Wort zu verkünden. In Israel gab es einen großen See, den See Genezareth. Christus wanderte in der Gegend um den See Genezareth durch die Städte und Dörfer und verkündete die Botschaft Gottes. Die Kernpunkte seiner Lehre waren Liebe und Barmherzigkeit. Viele Menschen fühlten sich von seiner sanften und doch machtvollen Persönlichkeit sowie seiner heilenden Botschaft angezogen. Er lehrte sie die Liebe nicht nur zum Nächsten, sondern auch, dass man seinen Feind lieben sollte. Wurde man schlecht behandelt, so sollte man das Schlechte mit Gutem vergelten. Nach und nach sammelte er seine ersten Anhänger um sich, die 12 Apostel. Der erste, der ihn nach Johannes dem Täufer als Bote Gottes anerkannte, war Petrus, ein Fischer. Weil sein Glaube so fest und stark war, trug ihm Christus sogar auf, nach seinem Tod die Gemeinde zu führen. Auch einige der anderen Apostel waren Fischer oder einfache Handwerker. Es gab auch einige Frauen, die seine Anhängerin wurden und mit ihm umherzogen. Unter ihnen ist besonders bekannt geworden Maria Magdalena aus dem Ort Magdala. Christus machte den Menschen mit Worten und Taten Gottes Güte deutlich, denn in der Tora, dem Alten Testament, wird Gott eher als streng und zornig dargestellt. Christus jedoch offenbarte den Menschen, dass Gott nicht nur streng ist, sondern auch gütig und barmherzig. Er lehrte sie, dass Gott die Fehler und Schwächen der Menschen vergibt, wenn sie sie aufrichtig bereuen, weil er die Menschen liebt. Und Christus forderte die Menschen auf, einander genau so zu lieben und einander zu vergeben. Viele Juden wurden durch Christus zu neuen Menschen. Ihre Herzen und ihr Geist wurde durch die Liebe und die Lehren Jesu verwandelt. Im Kindergarten haben wir auch Geschichten von Christus gehört und in vielen davon hat er Menschen geheilt. Er hat Blinde sehend gemacht und Lahme konnten plötzlich wieder gehen, unterbricht Merle ihre Oma. Ja, dazu hat ein Bote Gottes sicher die Macht, denn Gott gibt sie ihm. Aber gleichzeitig können die Geschichten über die Heilung der Kranken auch als Gleichnis verstanden werden. Bevor die Menschen Christus erkannten, waren sie geistig blind. Als sie ihn aber sahen und seine Lehren hörten, erkannten sie ihn, wurden geistig sehend. Sie nahmen seine Lehre an, wandten sich Gott zu und konnten sich aufmachen, ihr Leben zu verändern, erklärt Oma Gerda, wie sie die Wunder Jesu versteht. Merle nickt und sticht einen Tannenbaum aus dem Teig aus. Ihre Oma fährt fort. Viele der Lehren Jesu sind von ihm in bildhafter Sprache gegeben worden, in Gleichnissen. Diese Gleichnisse stammen aus dem Lebensumfeld der Menschen damals. Deshalb konnten sie gut verstehen. Eine Geschichte zum Beispiel erzählt, dass Christus bei einem Fest eine große Menschenmenge mit nur 5 Broten und 2 Fischen speiste. Er soll beides so vermehrt haben, dass alle satt wurden. Auch dies hat einen tieferen Sinn. Ich verstehe das so, dass Christus für alle geistig Hungrigen genug an geistiger Nahrung bereithielt. Jeder konnte sein Verlangen nach der Erkenntnis des Herrn stillen. Christus verwendet auch das Bild von Gott als unserem himmlischen Vater, der auf einem Thron sitzt. Und Christus habe die Stufe seines Sohnes. Der Sohn erhält die Macht und das Wissen von seinem Vater, der ihn liebt. Nun, die Anzahl der Menschen, die begannen, Christus zuzuhören und zu lieben, stieg rasch an. Von den Römern und den hohen jüdischen Geistlichen wurde Christus aber eher als Volksaufwiegler und als Gefahr für die öffentliche Sicherheit gesehen und sie wollten ihn loswerden. Christus wusste, dass seine Zeit unter den Jüngern auf der Erde begrenzt war und daher sprach er zu ihnen auch über seine Nachfolge und die Endzeit, die letzten Tage und seine Wiederkunft. Er erneuerte den alten Bund Mose, indem er mit den Jüngern einen neuen Bund schloss. Er verhieß ihnen, dass Gott den Menschensohn, den Geist der Wahrheit, am Ende der Zeit senden werde. Ja, dass er selbst in der Herrlichkeit des Vaters wieder zu ihnen zurückkehren werde. Sie sollten standhaft und fest bleiben, die Gebote beachten und geduldig ausharren. Ha, ruft Merle da und sieht triumphierend in die Runde. Christus hat auch verheißen, dass wieder ein Bote Gottes kommt. Aber was meinte Christus damit, dass er selbst wiederkommen werde? Das verstehe ich nicht. Naja, weißt du, Christus meinte damit, dass ein Bote wie er selbst, der vom gleichen göttlichen Geist beseelt ist, kommen werde. Denk mal an eine Tulpe. Ihre Zwiebel liegt in der Erde. Jedes Jahr kommt aus dieser Tulpenzwiebel eine neue Blume. Du könntest sagen, dass es immer dieselbe Tulpe ist, die jedes Jahr wieder erblüht. Gleichzeitig kannst du aber auch sagen, dass es eine neue Tulpe ist. Beides ist richtig. Und so ist es mit allen Boten Gottes. Sie stammen aus demselben himmlischen Reich und sind geistig gesehen gleich, auch wenn sie sich äußerlich durch ihr Aussehen, ihre Persönlichkeit und die spezielle Aufgabe, die Gott ihnen gibt, unterscheiden. Daher konnte Christus sagen, er käme wieder, erklärt Kerstin. Dann ist es dasselbe wie bei Krishna, weißt du noch, Merle? Erinnert sich Kimia an das Zitat aus der Bhagavad Gita. Merle nickt nachdenklich und eine Zeit lang ist es vor lauter Nachdenken wieder ganz still in der Küche. Merle rollt konzentriert ein weiteres Stück Mürbteig aus. Aber Das Beispiel mit der Tulpe ist gut, das verstehe ich, meint Kimia schließlich. Dann waren alle Boten Gottes, von denen wir bisher erfahren haben, eine neue Tulpe aus der gleichen Zwiebel. Alle lachen auf. Ja, Kimia, genau so ist es. Auch Oma Gerda schmunzelt und fährt mit einem Lächeln auf den Lippen fort. Na also, Christus war nun schon sehr beliebt in Judäa und Galiläa. Das machte der Regierung Sorgen. Ihr erinnert euch, dass der König aus dem jüdischen Volk heraus ernannt wurde und der fragte sich nun, welche Absicht Christus wohl habe, wenn er so viele Menschen um sich schare. Vor allem, als Christus nach Jerusalem kam, empfingen ihn die Menschen voller Hoffnung und Jubel. Sie hatten Palmenwedel in der Hand, mit denen sie wie Fahnen winkten. Christus allerdings wusste schon, dass ihn hier großes Leid erwartete, denn das Volk war wankelmütig. Eines Abends trafen sich Christus und seine Jünger zu einem Abendessen, das als das letzte Abendmahl in die Geschichte eingegangen ist. Hier eröffnete er ihnen, dass der nächste Tag der letzte in seinem irdischen Leben sein werde. Er sagte ihnen, dass einer aus ihrer Mitte ihn noch in derselben Nacht verraten und dies zu seinem Tod führen würde. Die Jünger waren entsetzt und wollten es nicht glauben. Christus blieb jedoch ruhig und forderte sie auf, seine Lehren nach seinem Tod in alle Welt zu verbreiten und sich nicht zu fürchten, denn er werde immer mit ihnen sein. Später wachten die Jünger und Christus im Garten und Christus betete inständig zu Gott, erfüllt von seiner Liebe zu ihm und bat ihn, dass sein Wille geschehen möge. Schon in dieser Nacht trat ein, was Christus vorausgesehen hatte. Einer der Jünger, Judas, verriet Christus für 30 Silbermünzen an die Römer. Judas führte die römischen Soldaten in den Garten, indem er Christus einen brüderlichen Kuss, später bekannt als der Judaskuss, gab, zeigte er den Römern, wer Christus war, und so wurde er festgenommen. Christus wurde dem Hohen Rat der Juden und dem Statthalter Pontius Pilatus vorgeführt, die ihn verhörten. Pilatus wollte sich die Hände nicht schmutzig machen und war schwankend in seiner Meinung gegenüber Christus. So übte der Hohe Rat der Juden Druck auf ihn aus. Pilatus entschied sich schließlich, das Volk zu befragen. Es gab einen Brauch, demzufolge der römische Statthalter vor dem jüdischen Pessachfest einen Gefangenen begnadigte. Und so befragte Pilatus das Volk, ob er den Verbrecher Barabbas oder Christus begnadigen solle. Das Volk entschied sich für Barabbas, obwohl es vor wenigen Tagen noch Christus jubelnd begrüßt hatte. Merle schüttelt unglaublich den Kopf. Die haben aber schnell die Seite gewechselt. Warum machen die das, wenn sie vorher noch gejubelt haben? Vielleicht wurden sie aufgehetzt. Manchmal reichen ein paar Schreihälse in einer großen Menschenmasse, um alle durch ihr Gebrüll umzustimmen. Sowas nennt man Massenhysterie, überlegt Merles Mama. Wie hat Pilatus denn überhaupt die Leute befragt? Fragt Kimia. Ich denke, die Menschen hatten sich auf einem großen Platz versammelt oder vielleicht vor dem Palast des Statthalters. So hätte er eine große Menge erreichen können. Und wenn die Begnadigung im Brauch war, dann kamen die Menschen ohnehin zum gewohnten Platz, wo diese Entscheidung jedes Jahr fiel und bekannt gegeben wurde, vermutet Oma Gerda und fährt fort. Also verurteilte Pilatus statt Barabbas Christus zum Tode durch das Kreuz. Damals war es bei den Römern sehr beliebt, zum Tode verurteilte Verbrecher ans Kreuz zu nageln und dort elendiglich verbluten zu lassen. Und obwohl ja Christus keinerlei Verbrechen begangen hatte, musste er diese Strafe erdulden. Es war ein beschwerlicher Weg bis zur Hinrichtungsstätte, denn nach der Überlieferung musste Christus das schwere große Holzkreuz, an dem er sterben würde, selbst zum Hügel hinauftragen. Die Römer und viele Jerusalemer verspotteten Christus und die Römer setzten ihm, dem König der Juden, voll Hohn eine Dornenkrone aufs Haupt. Sie bespuckten und schlugen ihn. Aber es gab auch etliche Frauen, die weinend und klagend hinter ihm herzogen. Seither heißt dieser Weg in Jerusalem die Via Dolorosa, das bedeutet der Leidensweg. Auf dem Hügel angekommen, wurde Christus ans Kreuz genagelt und seine letzten Worte waren ein Gebet. Er sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. In dem Augenblick, als Christus verschied, verfinsterte sich die Sonne und der große Vorhang im jüdischen Tempel zerriss, berichtet die Bibel. Merle schnieft. Das Ende der Geschichte macht mich aber ganz traurig. Stimmt, das ist auch traurig, dass die Menschen immer wieder so blind sind und die Offenbarer Gottes verspotten, sie verfolgen, quälen und töten. Aber warum ist das so, will Kimia jetzt wissen. Meistens ist es so, dass sich die Menschen ihre ganz eigenen bestimmten Vorstellungen davon gemacht haben, wie der erwartete Offenbarer zu ihnen kommen wird, welche Zeichen sein Kommen begleiten werden. Vielleicht meinen sie ganz genau zu wissen, wie er aussehen wird. Außerdem erwarten sie, dass er ihre Religion so, wie sie sie seit Jahrhunderten leben, bestätigt und alle Menschen diese bestehende Religion annehmen werden, versucht Kerstin die Frage zu beantworten. Aber so ist es eben nicht. Der neue Offenbarer Gottes nimmt von der alten Religion alles fort, was die Menschen selbst über Jahrhunderte dazu erfunden haben und was gar nicht in den Heiligen Schriften steht. Er bringt sie zurück auf ihren Kern, auf das, was wir in allen Religionen wiederfinden, wie die Liebe zu Gott und zu unserem Nächsten. Zusätzlich verkündet er all die Lehren, die die Menschheit für ein neues Zeitalter braucht. Das weicht oft von dem ab, was der frühere Offenbarer verkündet hat. Den meisten Menschen fällt es schwer, alte Gewohnheiten und Riten abzulegen und ihr Leben zu verändern. Daher lehnen sie die neuen Lehren ab, verfolgen den Offenbarer und sagen, er sei ein falscher Prophet, anstatt vorurteilslos zu prüfen, was er sagt. Außerdem sind die Zeichen, die für das Erscheinen des neuen Offenbarers verheißen sind, meist symbolischer Natur. Aber die Menschen nehmen sie wörtlich. So glauben immer noch viele, Christus würde buchstäblich auf einer Wolke vom Himmel kommen. Wie soll das denn gehen? Wolken sind doch aus Wasserdampf, da kann man mit dem Flugzeug durchfliegen, ruft Merle ungläubig. Kerstin und Oma stimmen ihr zu. Schon, ja. Natürlich wissen wir, dass Gott alles möglich machen kann, wenn er will. Er könnte auch einfach so, Kerstin schnipst mit dem Finger in die Luft, alle Menschen auf einen Schlag zu Gläubigen machen. Aber das ist nicht im Sinne Gottes. Die Menschen müssen selbst entscheiden und selbst die Wahrheit suchen. Es ist Gottes Wunsch, dass wir ihn und seine Boten durch unseren aufrichtigen Glauben vorurteilsfreies Suchen und ein reines Herz erkennen. Nicht durch offensichtliche Wunder. Das wäre ein bisschen zu einfach. Das verstehe ich, brummt Kimia. Aber warum tut der Offenbarer nichts gegen die Ungerechtigkeit, die ihm geschieht, wenn er doch Gottes Macht hat? Dass die Offenbarer alles Leid ertragen und ihren eigenen Tod in Kauf nehmen, bezeugt die Wahrheit der Lehren. Wie denn das? Würdest du jemanden glauben, der dir von der Größe Gottes erzählt und wie du dich verhalten sollst, um die Welt zu verbessern und geistig zu wachsen, und der selbst davonläuft, wenn sein Leben bedroht ist oder die ihm verliehene Macht einsetzt, nur um sich selbst zu schützen? Zeugt das von Gottvertrauen und Glauben? Stellt Kerstin die Gegenfrage. Merle und Kimia runzeln die Stirn und offensichtlich arbeitet es in ihren Köpfen. Nee, ich glaube nicht, meint Merle vorsichtig. Ich auch nicht. Die Offenbarer unterwerfen sich vollkommen dem Willen Gottes. Sie werden ihre Aufgabe zu Ende bringen, ganz gleich, was ihre Feinde tun. Ihre Hingabe und ihr Opfer setzen gleichzeitig auch geistige Energie frei, die am Ende zur Veränderung führt. Sie vergeben die Sünden der Vergangenheit und setzen einen Neuanfang, indem sie sagen, sie sterben für unsere Erlösung. So war es auch nach dem Tode Jesu, sagt Kerstin. Und Oma Gerda fährt fort. Richtig, aber zunächst standen die Apostel erst einmal unter Schock, nachdem Christus seinen Geist am Kreuz verhaucht hatte. Sie brauchten eine Weile, um sich von diesem schrecklichen Ereignis zu erholen. Ihr Vorbild, ihr Anführer war ihnen genommen worden. Was sollten sie jetzt tun? Sie fühlten sich verloren und verlassen. Aber denkt euch, Maria Magdalena, die einen sehr starken Glauben hatte, erinnerte die Apostel daran, dass Christus versprochen hatte, dass sein Geist bei ihnen sein werde, wann immer sie in seinem Namen zusammenkämen. Mit der Zeit gewannen die Apostel dann auch wieder ihre Zuversicht zurück und das Feuer des Glaubens erglühte wieder in ihren Herzen. Christus hatte aus Liebe zur Menschheit große Leiden auf sich genommen. Nun erhoben sich die Apostel, um alle Menschen diese Liebe zu lehren und Jesu Botschaft zu verbreiten. Sie waren Verfolgungen und Spott ausgesetzt und einige von ihnen opferten ihr Leben für den neuen Glauben. Viele frühen Christen wurden von den Römern verfolgt und ermordet. Aber ihr seht, wie heute das Christentum in aller Welt verkündet ist. Die Lehren Christi inspirierten Generationen von Menschen zu großen Leistungen auf vielen Gebieten. Wunderschöne Kirchen wurden zu seinem Gedenken gebaut und viele Menschen folgten seinem Vorbild. Christus hat seine Jünger ein Gebet gelehrt, das sie sprechen sollten, wenn sie ihm nahe sein wollten. Das Vaterunser. Kennt ihr das? Merle und Kimia schütteln unentschlossen die Köpfe. Es geht so. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ah doch, das hatte ich in Rallye und im Kindergarten gelernt. Wir sollten das auswendig lernen. Wir haben das auch in der Schule gelernt, erwidert Oma Gerda lächelnd. Kerstin holt das erste Blechplätzchen aus dem Ofen. Das duftet lecker. Merle will nach einem Keks greifen, verbrennt sich aber die Finger. Au, schreit sie auf und pustet auf die Finger. Das hätte ich dir gleich sagen können, sagt Kimia und Merle zieht ein Gesicht in seine Richtung. Sie hält ihren Finger unter kaltes Wasser. Ein paar Minuten später können sie die Plätzchen probieren. Macht Oma Gerda. Die schmecken wirklich sehr gut. Wollen wir sie nicht mit Zuckerguss und Schokolade verzieren? Die Kinder nicken. Aber zuerst müssen sie die anderen Plätzchen fertig machen. Während alle zusammenarbeiten, muss Merle die ganze Zeit noch an die Lebensgeschichte Jesu denken und daran, wie viele Ähnlichkeiten es zwischen den Manifestationen Gottes, ihren wichtigsten Lehren und ihrem Leben gibt.